Sehr geehrter Herr XY, nach 10-jähriger Tätigkeit als wissenschaftliche Mitarbeiterin in unserem Unternehmen verlässt uns Frau XX aus privaten Gründen zum 31.12.24. Sie sucht nach einer neuen beruflichen Herausforderung in Ihrem Hause. Als direkte Vorgesetzte bedauere ich diese Entscheidung zutiefst, da Frau XX als äußerst wertvolle Mitarbeiterin ich Sie schätzen gelernt habe. Aufgrund Ihrer fachlichen und sozialen Kompetenzen kann ich Sie Ihnen uneingeschränkt weiterempfehlen. So oder so ähnlich muss ein Empfehlungsschreiben aussehen, im Unterschied zum Arbeitszeugnis, auf das jeder Mitarbeiter einen Rechtsanspruch hat, wenn er ein Unternehmen verlässt, wenn er die Arbeitsstelle wechselt, ist ein Empfehlungsschreiben immer freiwillig vom Arbeitgeber. Der bisherige Arbeitgeber wird es nur ausstellen, wenn es ihm wirklich leid tut, dass der Mitarbeiter geht. Wenn es ein echter Verlust ist, ein schmerzlicher Verlust, dann wird der Chef ihm das bestmögliche Zeugnis ausstellen und ihn gerne weiterempfehlen. Auch wenn es weh tut, er wird ihn gerne weiterempfehlen. Um Empfehlungsschreiben geht es im heutigen Predigttext. Wir hören aus dem zweiten Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Korinth, Kapitel 3, Vers 1 bis 6. Ein Empfehlungsschreiben von Jesus Christus. Fangen wir jetzt schon wieder damit an, uns selbst zu empfehlen? Brauchen wir etwa, wie gewisse Leute, Empfehlungsschreiben von euch oder an euch? Unser Empfehlungsschreiben seid doch ihr. Ihr seid in unsere Herzen geschrieben. Alle Menschen können es lesen und verstehen. Ja, es ist offensichtlich. Ihr seid ein Empfehlungsschreiben, das von Jesus Christus kommt. Zustande gekommen ist es durch unseren Dienst. Es wurde nicht mit Tinte geschrieben, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes. Es steht nicht auf Steintafeln, sondern in den Herzen der Menschen. Diese Zuversicht haben wir durch Christus. Sie gilt auch gegenüber Gott. Von uns aus sind wir dazu gar nicht fähig. Wir können uns nicht etwas zuschreiben, als hätten wir es aus eigener Kraft erreicht, sondern es ist Gott, der uns dazu befähigt hat. Er hat uns die Fähigkeit verliehen, Diener des neuen Bundes zu sein. Und die Grundlage dieses Bundes sind nicht Buchstaben, sondern der Heilige Geist. Denn der Buchstabe tötet. Der Geist aber macht lebendig. Ich habe mal heute so als Thema gewählt, Empfehlungsschreiben pro und contra. Als erstes nehmen wir das Contra, Empfehlungsschreiben contra. Fangen wir jetzt schon wieder damit an, uns selbst zu empfehlen? Brauchen wir etwa, wie gewisse Leute, Empfehlungsschreiben von euch oder an euch? Was ist eigentlich mit Paulus los hier? Er klingt irgendwie gereizt. Er scheint etwas in der Defensive zu sein und sich verteidigen zu müssen. Um zu verstehen, was hier passiert ist, muss man den Hintergrund der Geschichte anschauen. Paulus hat die Gemeinde in Korinth selbst gegründet. Die Gemeinde hat sich gut entwickelt, es sind immer wieder Leute zum Glauben gekommen, viele Leute. Die Gemeinde ist schnell gewachsen und dann reist Paulus weiter, um neue Gemeinden zu gründen. Jetzt kommen andere Leute aus anderen Gemeinden mit Empfehlungsschreiben und mit scheinbar ganz besonderen Fähigkeiten. Offenbar halten sich diese Leute gegenüber Paulus viel besser und ihre Empfehlungsschreiben als etwas ganz Besonderes. Paulus kann solche Empfehlungen schreiben nicht vorweisen. Er hatte sowas nicht und brauchte sowas eigentlich auch nicht. Es war weder sinnvoll noch notwendig, denn Paulus hat die Gemeinde ja gegründet und die Gemeinde kannte ihn. Was sollen solche Schreiben also? Wichtig ist die Sache trotzdem, da die Leute, die da in die Gemeinde kamen, die Eignung von Paulus als Apostel und Leiter überhaupt angezweifelt haben. Sie sehen in Paulus einen schwachen Mann, einen unfähigen Mann, einen mit Krankheiten und Leiden behaftet. Sie halten ihn für ungeeignet, unfähig, ungeistlich, unmöglich. Diese Leute stellen sich als religiöse Helden dar, als Überflieger, denen alles im Leben gelingt und die überhaupt keine Probleme haben, keinerlei Probleme. Sie sehen sich Paulus gegenüber weit überlegen. Ja, sie meinen, ihr in ihrem tollen Leben wird die Überlegenheit des christlichen Glaubens, der christlichen Botschaft sichtbar. Nun könnte Paulus das ziemlich egal sein, was die Leute denken oder sagen, ist es ihm aber nicht. Das Problem ist nämlich, die Saat ist in der Gemeinde auf fruchtbaren Boden gefallen, die schlechte Saat. Die Gemeinde geht auf Distanz zu Paulus. Die Beziehung zu ihrem Gründervater wird schwer belastet. Es gibt einen Konflikt, einen Abstand. Man will im Grunde mit Paulus nichts mehr zu tun haben. Die Leute in Korinth glauben den Schaumschlägern und Sprücheklopfern, nicht dem, der etwas Handfestes vorzuweisen hat, der die Gemeinde selbst gegründet hat, der was geschaffen und aufgebaut hat. Schlimmer noch, die christliche Lehre wird schleichend verändert. Also das, was wir als Christen glauben und wie wir als Christen leben sollen, das wird verändert. Die Botschaft der neuen Lehrer lautet etwa so: Christen haben keine Probleme. Ganz einfach. Sie sind weder krank noch schwach. Christen haben immer Erfolg. Christen sind Gott so nahe, dass sie durch Erscheinungen und Offenbarungen immer wissen, was richtig und falsch ist, was zu tun und zu lassen ist. Christen wissen das alles. Paulus hat anders gelehrt. Er hat gesagt: Ich bin ein Apostel des gekreuzigten Christus. Und wir glauben an den gekreuzigten und auferstandenen Christus. Es ist kein Zufall, dass wir auch mit Schwachheiten zu tun haben. Dass wir manchmal leiden müssen, dass wir Anfechtungen haben. Und wir bleiben auf Christus angewiesen. Auch wenn er auferstanden ist, wir leben noch auf dieser Erde. Paulus sagt, wir haben zwar einen wunderbaren Glauben und Dienst, aber wir tragen diesen Schatz in zerbrechlichen Gefäßen. Und diese Gefäße sind wir selbst, unser Leben. Unser Leben ist zerbrechlich. Und das bleibt es auch als Christ. Also es besteht ein deutlicher Unterschied zwischen der Lehre von Paulus und dem, was die Lehrer vermitteln. Aber die Gemeinde geht den neuen Lehrern auf den Leim. Deshalb ist Paulus so angefasst, so dünnhäutig, manchmal ironisch auch hier. Es tut ihm weh, was hier passiert, und deshalb will er mit seinem Brief die Gemeinde zur Umkehr, zur Besinnung rufen. Was nützen großartige Empfehlungsbriefe und großspuriges Auftreten, wenn die ganze Lehre irgendwie in die falsche Richtung geht? Es geht doch um das Leben mit Jesus im Alltag, um das Leben nach seinem Vorbild, um das Leben in seiner Vergebung. Nicht um ein Leben, das nur immer große Erfolge vorweist und ohne Schwächen ist. Also, Paulus ist eher kontra Empfehlungsschreiben. Das zweite, Empfehlungsschreiben pro, also dafür. Paulus schreibt: Unser Empfehlungsschreiben seid doch ihr. Ihr seid in unsere Herzen geschrieben, in unsere Herzen. Alle Menschen können es lesen und verstehen. Also wenn schon Empfehlungsschreiben, dann nicht auf Papier, sondern in die Herzen von Paulus und seinen Mitarbeitern. Für alle Menschen ist das sichtbar, spürbar, verständlich. Man kann sehen, was da passiert ist. Man kann es nachvollziehen. Es sind nicht nur Worte, sondern es ist Leben. Was soll der ganze Papierkram und wohlformulierte Schriftstücke, das Leben zählt? Dass Menschen zum Glauben gekommen sind an Jesus, dass Menschen im Glauben wachsen, dass sie in ihrem Charakter auch reifen, dass sie nicht nur Bibelsprüche drauf haben, sondern dass sie wachsen im Glauben, in ihren Beziehungen auch, dass Gemeinden entstehen und sich entwickeln, dass Beziehungen geknüpft werden und sie auch in Krisen bestehen bleiben. Paulus geht noch einen Schritt weiter. Er sagt, ja, es ist offensichtlich, ihr seid ein Empfehlungsschreiben, das von Christus kommt. Es wurde nicht mit Tinte geschrieben, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes. Es steht auch nicht auf Steintafeln, sondern in den Herzen der Menschen. Also das, was in Korinth geschehen ist, ist nicht menschengemacht. Es ist kein Produkt von Menschen, die Gemeinde. Nein, die Gemeinde ist geistgewirkt, gottgewirkt. Die Leute in Korinth sind nicht durch menschliche Manipulationen und große Worte zum Glauben gekommen, sondern Gottes Geist, Gottes lebendiger Geist hat gewirkt und dadurch sind Menschen zum Glauben gekommen. Gott prägt sich Menschen ein mit seinem Geist in die Herzen der Menschen und das verändert sie. So ist es immer wieder, wenn Menschen zum Glauben kommen. Gott selber wirkt, Christus berührt Menschen tief im Herzen. Sie öffnen sich ihm und geben sich Gott hin. Es ist immer ein Wunder, wenn ein Mensch zum Glauben kommt. Es ist immer ein Wunder durch Gottes Geist. Dabei übt sich Paulus nicht in falscher Bescheidenheit. Er schreibt, zustande gekommen ist es durch unseren Dienst. Gemeint ist also, dass die Menschen zum Glauben gekommen sind und die Gemeinde entstanden ist durch unseren Dienst. Und trotzdem bleibt er dabei demütig, anders als die neuen Lehrer. Er schreibt, diese Zuversicht haben wir durch Christus. Sie gilt auch gegenüber Gott. Von uns aus sind wir dazu gar nicht fähig. Wir können uns nicht etwas zuschreiben, als hätten wir es aus eigener Kraft erreicht, sondern es ist Gott, der uns dazu befähigt hat. Manchmal wird so gesagt, Gott hat nur unsere Hände und nur unsere Füße und nur unseren Mund. Ich glaube nicht, dass das so richtig ist. Gott kann auch völlig unabhängig von uns wirken und er tut es auch oft, manchmal durch Erlebnisse, die Menschen haben. Da kommt ein Blitz vom Himmel und dann bekehrt sich Luther. Oder in der muslimischen Welt wird immer wieder berichtet, dass Menschen Jesus begegnen im Traum und sich bekehren, ohne dass sie vorher anderen Menschen begegnet sind. Gott kann auch völlig unabhängig von uns wirken, er tut es auch. Aber in der Regel ist es doch so, wie Paulus das hier schreibt. Es geschieht durch unseren Dienst, aber nicht aus eigener Kraft. Gott beruft und befähigt uns. Also es geht immer beides Hand in Hand, Gottes Wirken und unser menschliches Tun. Und das eben nicht nur bei Paulus, sondern bei uns heute. Gott beruft und befähigt uns, dich und mich. Ganz normale Menschen. Er beruft uns, ruft uns zum Glauben und wir sollen weitererzählen, was wir mit Jesus erlebt haben. Ganz schlicht und ergreifend. Und manchmal ergreift es Menschen. Berührt es im Herzen. Und dann kann es passieren, dass Menschen Gott begegnen und zum Glauben kommen. Und dann können wir vielleicht mit Paulus sagen, unser Empfehlungsschreiben seid doch ihr. Ihr seid in unsere Herzen geschrieben. Ihr seid in ein Empfehlungsschreiben von Christus. Nicht mit Tinte geschrieben, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes. Also, dass Gott im Herzen von Menschen wirkt und auch durch unser Zutun. Das dritte und letzte, Gott empfiehlt sich selbst. Gottes Empfehlungsschreiben ist nicht auf Steintafeln geschrieben, sondern in die Herzen der Menschen. Gott hat uns die Fähigkeit verliehen, Diener des neuen Bundes zu sein. Die Grundlage dieses Bundes sind nicht Buchstaben, sondern der Heilige Geist. Denn der Buchstabe tötet, der Geist aber macht lebendig. Plötzlich wird Paulus ganz grundsätzlich, er benutzt diese schwierige Auseinandersetzung, um Empfehlungsschreiben als Sprungbrett für etwas viel Besseres, viel Wichtigeres, nämlich für den Bund Gottes, den neuen Bund, den er mit uns Menschen schließen will und schließt. Gott empfiehlt sich selbst, er empfiehlt uns eine neue, ganz neue Qualität der Gemeinschaft mit ihm. Ein neuartiges Miteinander zwischen Gott und Mensch. Jetzt geht es also nicht mehr um Schriftstücke von Gemeinden. Es geht nicht mal um Gesetze und Gebote der Heiligen Schrift, die für immer und ewig in Stein gemeißelt sind. Gemeint sind natürlich die Steintafeln, auf die die 10 Gebote geschrieben wurden. Und bei uns kommt vielleicht sofort die Frage, was ist denn gegen die 10 Gebote und das Alte Testament zu sagen? Die Antwort ist nichts, es ist nichts dagegen zu sagen. An die Gemeinde in Rom schreibt Paulus, das Gesetz und die Gebote sind heilig, gerecht und gut. Und Jesus hat gesagt, denkt nicht, dass ich gekommen sei, das Gesetz und die Propheten außer Kraft zu setzen. Ich bin vielmehr gekommen, um sie zu erfüllen. Wo liegt denn eigentlich das Problem? Das Paulus sagt hier, das Gesetz oder der Buchstabe tötet. Das Problem liegt im falschen Umgang mit dem Gesetz und den Geboten, mit den Worten und Weisungen der Bibel. Am deutlichsten wird es vielleicht im Umgang mit dem Sabbat. An diesem Thema kam es häufiger zu Konflikten zwischen Jesus und den Schriftgelehrten. Und bei so einer Gelegenheit hat Jesus einmal gesagt, wie man die Gebote richtig zu verstehen hat. Jesus sagt, Gott hat den Sabbat für den Menschen geschaffen, nicht den Menschen für den Sabbat. Also Gottes Gebote sollen die Menschen nicht knebeln und knechten, sie sind vielmehr dazu da, das Leben zu stärken und zu fördern, uns herauszufordern vielleicht auch, uns zu ermutigen. Dazu sind Gottes Worte und Gebote da. Sie sollen also nicht einengen, sondern befreien. Paulus formuliert dieselbe Sache so, der Buchstabe tötet und der Geist macht lebendig. Also man muss die Bibel nicht Wort für Wort lesen, sondern mit Gottes Geist. Es geht nicht um ein möglichst wortwörtlich und engstirniges Einhalten der Worte Gottes, sondern mit Hilfe des Heiligen Geistes ihren tieferen Sinn zu entdecken, ihre Intention, ihre Zielrichtung und danach dann zu leben. Und die Zielrichtung Gottes ist Liebe, sie ist nicht Unterdrückung oder Einengung. Gottes Ziel ist nicht, dass wir perfekt und fehlerlos leben, sondern dass wir auf seine Stimme, die Stimme des Heiligen Geistes hören, in der Heiligen Schrift. Dass wir Vergebung unserer Schuld erfahren, wenn wir schuldig geworden sind. Und wir werden schuldig, ja. Aber dass wir Vergebung erfahren. Und dass wir immer neu in die lebendige Gemeinschaft mit Gott zurückfinden. Also dass wir nicht nur am Buchstaben kleben, sondern durch den Buchstaben die Schrift Gott entdecken und mit Gott leben. Darum geht es. Das ist der neue Bund. Der Inhalt des neuen Bundes, den Gott uns durch Jesus und seinen Geist anbietet, ist Vergebung und Versöhnung mit Gott. Leben in Frieden mit Gott und in der Freiheit des Heiligen Geistes. Und das genau feiern wir im Abendmahl. Genau das. Dieser Becher steht für Gottes neuen Bund, der durch mein Blut in Kraft gesetzt wird, sagt Jesus. Tut das, so oft ihr daraus trinkt, dass damit unter euch gegenwärtig ist, was ich für euch getan habe. Nämlich, dass Jesus ans Kreuz gegangen ist. Für uns. Damit wir unsere Schuld loswerden. Damit wir mit Gott versöhnt sind. Das feiern wir. Und das soll nicht nur eine Erinnerung an das vergangene Sterben Jesu sein, sondern es soll unter uns gegenwärtig werden. Jesus ist für uns gestorben, Jesus ist für uns auferstanden, Jesus vergibt uns unsere Schuld, Jesus versöhnt uns mit Gott. Wir können im Frieden mit Gott sein. Das feiern wir im Abendmahl: Vergebung, Versöhnung, Frieden, Freiheit. Amen.